Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi, aka Black Diagon, und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, sezieren Satz für Satz, schwelgen alle nostalgisch in glücklichen Kindheitserinnerungen, verlassen die Grenzen der Fantasie und schweben im Geiste über Hogwarts, nur um dann am Ende der Folge wieder hart auf den Boden der Realität zu klatschen. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir mit einem Hauselfen diskutiert, uns unlustige Witze von Onkel Vernon angehört und herausgefunden, dass Harry eine ziemlich arrogante Eule hat. Bitch who? Gegen Ende der Folge ist Harry nachts aufgewacht und musste feststellen, dass sein bester Freund Ron vor seinem vergitterten Fenster schwebt. Und genau an dieser Stelle steigen wir ein in Kapitel 3 von Buch 2, das trägt den Namen Der Fuchsbau. Harry keucht ein Ron und kriecht zum Fenster, um es zu öffnen. Durch die Gitterstäbe hindurch fragt er seinen besten Freund, Ron, wie bist du, was? Jählings klappt Harry die Kinnlade herunter, als er sieht, was er da vor sich hat. Und auch mir klappt die Kinnlade herunter, denn Klaus Fritz hat mal wieder einen Übersetzungsfehler gemacht.
Ey, wir sind gerade mal 3 Sätze im Kapitel und jetzt sind schon die ersten Fehler.
Zugegeben, dieser Fehler stört mich nicht mal wirklich, es wurde trotzdem im Nachhinein geändert. Auf Englisch schreibt Rowling, Harry's mouth fell open as the full impact of what he was seeing hit him. In der neueren Übersetzung steht, wie ich es gerade gesagt habe, Harry klappt die Kinnlade herunter. In den älteren Ausgaben steht aber noch die fehlerhafte Übersetzung, die Worte blieben ihm im Hals stecken. Da wollte Klaus Fritz ein bisschen freier übersetzen, ist okay, finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, da hatten wir schon deutlich schlimmere Fehler.
Nicht wahr, Ananas-Stepptanz auf Professor Flitwicks Schreibtisch? Das ist immer noch mein Lieblingsfail.
Harry klappt also die Kinnlade runter, aber nicht wegen Klaus Fritz, sondern wegen Ron. Sein bester Freund lehnt lässig cool aus dem hinteren Seitenfenster eines alten, türkisfarbenen Autos. Nun kann man sich sicherlich darüber wundern, dass eine Zaubererfamilie ein Auto besitzt. Noch verwunderlicher wird es aber, wenn wir uns daran erinnern, dass sich Harrys Zimmer im ersten Stock befindet. Im Buch wird beschrieben, dass das Auto mitten in der Luft geparkt ist. Ron befindet sich auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs. Gesteuert wird der Wagen von seinen Brüdern, den Zwillingen Fred und George, unsere beiden Weaslinge. Also, Fred steuert den Wagen und George ist der Beifahrer. Sie grinsen Harry breit an und fragen, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Ron stellt seinem besten Freund die Frage, warum dieser ihm den ganzen Sommer nicht auf seine Briefe geantwortet hat. Er hat ihm ein 1000 Mal geschrieben und ihn gebeten, vorbeizukommen. Heute ist dann Rons Vater nach Hause gekommen und meinte, Harry hätte eine Verwarnung wegen Zauberei vor Muggeln bekommen. Harry will sich rechtfertigen und erklärt, dass er das gar nicht war. Dann lenkt er ein und fragt, woher Rons Dad das denn überhaupt wisse. Sein bester Freund erklärt, dass Dad im Ministerium arbeitet und tadelt dann seinen besten Freund dafür, dass sie ja außerhalb der Schule gar nicht zaubern dürfen.
Ja klar, zaubern ist blöd, aber mit einer magisch aufgemotzten Klapperkiste nachts durch Muggelvororte fliegen, das ist natürlich völlig in Ordnung.
Was ich außerdem witzig finde, das Zaubereiministerium bekommt mit, oder denkt zumindest, dass Harry außerhalb der Schule gezaubert hat. Aber anstatt, dass sie Leute hinschicken, um nachzusehen, was passiert ist, schicken sie ihm einen Brief.
Für eine Gesellschaft, die sehr viel Wert darauf legt, dass kein Muggel mitbekommt, dass es sie gibt, scheißen sie sich herzlich wenig, wenn jemand vor Muggeln zaubert.
Müsste da nicht eigentlich jemand kommen und besagte Muggel obliviieren? Ich meine, Onkel Vernon und Tante Petunia wissen, dass Harry zaubern kann, aber die Dursleys hatten an diesem Tag Besuch
und es war mehr oder weniger ein Zufall, dass der davon nichts mitbekommen hat.
Ich würde das Ganze zu Recht als Logikfehler betiteln. Ron tadelt Harry, dass er außerhalb der Schule nicht zaubern darf und Harry denkt sich 1:1 dasselbe wie ich und weist seinem besten Freund darauf hin, dass er es ist, der mit einem fliegenden Auto vor seinem Fenster parkt. Ron erklärt, dass das nicht zählt, da der Wagen seinem Dad gehört. Er und seine Brüder waren es nicht, die ihn verzaubert haben. Ron meckert nur nochmal los und erklärt, dass es sehr fahrlässig war, vor den Augen der Muggel zu zaubern, bei denen er lebt.
Du meinst die Muggel, bei denen du gerade mit einem verzauberten Auto vor dem Fenster schwebst? Das ist natürlich was anderes.
Harry versucht erneut zu erklären, dass er es nicht war, aber jetzt auch keine Zeit hat, das zu erläutern. Er bittet Ron, in Hogwarts Bescheid zu sagen, dass die Dursleys ihn eingesperrt haben und ihn nicht mehr nach Hogwarts lassen. Er selbst kann sich aber auch nicht einfach rauszaubern, weil das Ministerium sonst denkt, er hätte das 2. Mal in 3 Tagen gezaubert. Und hier hat die gute Rowling mal wieder vor ihrem Zeitstrang gesessen und alles verhauen, was nur zu verhauen war. Ich werde euch jetzt nochmal kurz alles zeitlich einordnen. Harry hat am 31. Juli Geburtstag. Der zweite Harry Potter Band spielt im Jahr 1992. Dieser Tag ist ein Freitag. An diesem Abend findet das Geschäftsessen mit den Masons statt. Am Freitagabend wird er dann auch gleich eingesperrt. Im zweiten Kapitel schreibt Rowling Folgendes. 3 Tage später machten die Dursleys immer noch keine Anstalten nachzugeben. Das heißt, Harry ist Samstag, Sonntag und Montag immer noch da eingesperrt. Das Kapitel heute spielt also in der Nacht vom 3. auf den 4. August 1992. Das heißt, wenn Harry seit Freitagabend da eingesperrt ist, sind das 4 Tage und nicht 3, wie die Rowling hier behauptet. Ganz schlimmer Logikfehler. Aber wenn Harry am Freitag gezaubert hat, oder nicht gezaubert hat, aber ist jetzt auch egal, wieso bekommt Arthur Weasley das erst am Montag mit? Das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass er das wegen dem Wochenende nicht mitbekommen hat. Hör auf, so dummes Zeug zu quatschen. Das sagt jeder Podcast-Hörer innerlich, wenn ich mich mal wieder in irgendwelche banalen Dinge verstricke. Aber genau das sagt auch Ron zu Harry, nämlich auf dessen Vorschlag hin, sie sollten in Hogwarts Bescheid geben. Ron erklärt, dass sie hier sind, um Harry mit zu sich nach Hause zu nehmen. Harry erwidert, dass Ron und seine Brüder außerhalb der Schule ebenfalls nicht zaubern dürfen. Ron entgegnet, dass dies gar nicht notwendig ist und verweist mit einem Nicken auf seine Geschwister. Du vergisst, mit wem ich hier bin. Fred wirft Harry das Ende eines Seiles zu und trägt ihm auf, es um die Gitterstäbe zu binden. Harry tut, wie ihm befohlen, und sagt, dass er gefickt ist, wenn die Dursleys aufwachen. Also, das sagt er natürlich nicht so vulgär wie ich. Er sagt, wenn die Dursleys aufwachen, bin ich ein toter Mann. Das ist streng genommen kacke übersetzt von Klaus Fritz. Im Englischen sagt Harry einfach nur, dass er tot ist. Kein toter Mann, er ist einfach nur tot. Da bleiben mir doch glatt die Worte im Hals stecken. Fred versucht, Harry zu beschwichtigen und sagt ihm, dass er vom Fenster weggehen soll. Harry geht ein paar Schritte nach hinten und stellt sich neben Hedwigs Käfig. Die Eule hat scheinbar kapiert, dass gerade etwas sehr Wichtiges vor sich geht und hält den Schnabel. Versteht ihr, weil sie nur Eule ist, hält sie den. Ja, der Witz war schon beim ersten Mal nicht lustig. Bitch, who? Der Motor des fliegenden Autos heult auf und mit einem Knirschen werden die festmontierten Gitterstäbe aus der Verankerung gerissen. Die hierbei eintretende Geräuschkulisse müsste eigentlich ausreichen, um die Dursleys und ganz Little Whinging zu wecken. In den Filmen ist es ja auch so, dass die Dursleys durch den Krach hochschrecken. Jedoch geht diese Szene im Buch ganz anders weiter. Der Lärm durch herausgerissene Gitterstäbe scheint die Dursleys nicht zu stören. Die pennen seelenruhig weiter. Harry, der gerade noch neben Hedwigs Käfig stand, rennt zum Fenster und sieht, dass das Gitter etwa 1 Meter über dem Boden pendelt. Etwa 1 Meter pendelt es über dem Boden, im Englischen sind es a few feet, ein paar Fuß. Ein Fuß sind 30,48 Zentimeter, paar Fuß mit etwa 1 Meter zu übersetzen, ist okay. Der aufmerksame Podcast-Hörer weiß aber, wenn Fabi anfängt, Hintergründe von Übersetzungen zu erzählen, dann hat Klaus Fritz wahrscheinlich mal wieder schlampig übersetzt. Und tatsächlich, in den deutschen Erstauflagen hieß es nämlich noch, das Gitter pendelte 1 Meter über dem Boden. Ja, es ist schon ein Unterschied, ob es jetzt 1 Meter ist oder 1 Meter. Zugegeben, der Fehler wäre mir vermutlich auch passiert. Ist auch an sich jetzt nicht so dramatisch. Trotzdem wurde das nachträglich ausgebessert, deswegen erzähle ich euch das. Schwer atmend zieht Ron das Gitter ins Wageninnere und verstaut es auf dem Rücksitz. Was passiert anschließend mit dem Gitter? Bleibt es für immer in dem Wagen? Werfen die Jungs das dann später aus dem Fenster? Legen sie es dann heimlich zu dem anderen Krempel in Arthur Weasleys Garage? Ich muss das wissen! Harry hat Schiss, dass die Dursleys doch noch aufwachen, doch aus dem Schlafzimmer seiner Pflegefamilie ist nichts zu hören. Wenn Harry tagsüber mal zu laut pupst, dann hören das die Dursleys unten im Wohnzimmer. Aber mitten in der Nacht verankerte Gitter mit einem fliegenden Auto rauszureißen, das hört dann niemand. Fred übt sich nun ein bisschen im Rückwärts-Einparken und fliegt mit dem Auto so nah wie möglich an Harrys Fenster ran. Wahrscheinlich dutscht er mal so voll dagegen, bröckelt so die ganze Fassade ab, aber die Dursleys pennen ja, die bekommen das nicht mit. Ron fordert seinen besten Freund dazu auf, dass er einsteigen soll. Harry erwidert, dass er aber noch seine Sachen für Hogwarts braucht, seinen Zauberstab und Besen. Ron fragt, wo sich die Sachen denn befinden. Harry erklärt, dass sie im Schrank unter der Treppe weggesperrt sind. George krakelt vom Beifahrersitz und erklärt, dass dies kein Problem sei. Er weist Harry an, auf die Seite zu gehen. Die Weaslinge Fred und George klettern durch das Fenster in Harrys Zimmer. George zieht eine Haarnadel aus der Tasche und beginnt damit, im Türschloss herumzustochern. Harry ist beeindruckt davon, denn die Jungs scheinen ihr Handwerk wirklich zu verstehen. Tja, und auch ich verstehe mein Handwerk, denn ich habe schon mal ein kleines Foreshadowing auf dieses Ereignis gegeben, nämlich in Folge 16.2 vom ersten Buch. Da hat Ron ja das Schloss im Raum mit den fliegenden Schlüsseln gemustert und ich hatte darauf hingewiesen, dass Fred und George sich mit dem Schlossknacken auskennen. Tja, da wären wir nun an dieser Stelle. Damals hatte ich gesagt, warum die Weaslinge Schlösser knacken können, das erfahrt ihr in ein paar Wochen. Ja, aus ein paar Wochen wurden 9 Monate, aber das erzählen wir jetzt mal lieber keinem. Fred erklärt, dass viele Zauberer es für sinnlos halten, solche Muggeltricks zu lernen, aber sie selbst finden, dass es sich lohnt, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Aber ganz ehrlich, wer braucht schon Schlösser knacken, wenn man Alohomora beherrscht? Mit einem leisen Klicken öffnet sich die Tür. George trägt Harry auf, sein Zeug zusammenzupacken, während sie die Schulsachen holen. Harry warnt die Zwillinge, sie sollen bei der Treppe bloß auf die letzte Stufe aufpassen, da diese knarrt. Harry saust im Zimmer herum und sammelt seinen ganzen Krempel ein und reicht ihn Ron durch das Fenster. Dann hilft er Fred und George dabei, den Koffer die Treppe hochzuschleppen. Aus dem Schlafzimmer dringt ein Husten von Onkel Vernon. Ja, mit dem Husten von Onkel Vernon soll jetzt eine dramatische Stimmung aufgebaut werden. Wir haben jetzt alle Angst. Völlig aus der Puste erreichen sie den oberen Treppenabsatz und schaffen es unbemerkt, den Koffer bis zu Harrys Zimmer ans Fenster zu wuchten. Fred klettert zurück in den Wagen, um mit Ron den Koffer zu ziehen, während George und Harry von drinnen anschieben. Zentimeter für Zentimeter hieven sie den Koffer durchs Fenster. Wieder hört Harry Onkel Vernon husten. Ja klar, Harry hört Vernon husten, aber Vernon hört nicht, wie ein fliegendes Auto diese beschissenen Gitterstäbe rausgerissen hat. Ja, vielleicht hat Onkel Vernon aber auch nur einen sehr tiefen Schlaf, denkt sich eventuell der nun leicht genervte Zuhörer. Aber, werter Mensch, der du diesen Podcast hörst, warte es ab. Fred keucht, dass sie dem Koffer nur noch einen kräftigen Schubser verpassen müssen. Harry und George werfen sich mit den Schultern dagegen und schließlich rutscht der Koffer durch das Fenster auf den Rücksitz. Zu dem ominösen Gitter, das da ja auch noch irgendwo chillt. Ja, ja, J.K. Rowling, ich hab's nicht vergessen. Ich stelle mir aber auch gerade eher die Frage, wie groß und schwer bitte der Koffer sein muss, dass 4 Jungs Probleme damit haben, ihn ins Auto zu bringen. Gut, die Schulbücher, die sind ein bisschen schwerer, aber so die Kleidung, der Zauberstab, der Besen, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ach, ich vergaß, Harry hat natürlich auch seine seltene Sammlung an Mauersteinen mit dabei, von denen kann er sich einfach nicht trennen. George flüstert, okay, gehen wir. Doch als er gerade auf das Fensterbrett steigt, ertönt hinter ihm ein lautes Kreischen, unmittelbar gefolgt von Onkel Vernons Gebrüll. Diese verfluchte Eule! Plötzlich wird Harry klar, dass er seine Eule vergessen hat. Und Hedwig, unsere Bitchy-Eule, war nur so, ernsthaft? Du wolltest gerade ohne mich los? Bitch who? Das könnte dir so passen. Ich find's übrigens beeindruckend, wie schnell Vernon gerade aufgewacht ist und sofort weiß, was Sache ist. Ja, er ist halt mittlerweile traumatisiert von Eulen. Aber die Eule hört er und den Lärm vorhin hat er nicht mitbekommen. Das kannst du mir echt nicht erzählen. Harry rennt hinüber und schnappt sich Hedwigs Käfig. Gleichzeitig geht im Flur das Licht an. Hastig reicht Harry seinem besten Freund den Käfig mit der Eule durch das Fenster. Er ist gerade auf die Kommode geklettert, da hämmert Onkel Vernon gegen die offene Tür, bis diese sich mit einem lauten Krachen öffnet. Und falls ihr euch jetzt denkt, hä, der Satz klang irgendwie gerade komisch, herzlichen Glückwunsch, Sie denken genauso wie ich. Schuld ist wie immer Klaus Fritz, der hat hier etwas unfein übersetzt. Im Englischen hämmert Vernon nämlich gegen die unlocked door, also gegen die entsperrte Tür. Die Tür an sich war aber geschlossen. Da hätte man ein bisschen eine andere Wortwahl treffen können. Aber im gleichen Satz ist ihm auch noch ein anderer, etwas schlimmerer Übersetzungsfehler passiert. Im englischen Original steckt Harry auf a drawer, auf seine Kommode. Das haben sie in den späteren Übersetzungen dann auch so korrigiert. Aber Klaus Fritz hat sich irgendwann mal gedacht, hä, wieso klettert der auf seine Kommode, wenn er aus dem Fenster will? Man kann auch eine Kommode nicht vor ein Fenster stellen. Das muss ein Fehler von der J.K. Rowling sein. Die Alte macht hier dauernd irgendwelche Logikfehler. Und er hat dann in Eigeninitiative das Wort Kommode in das Wort Fensterbrett umgeändert. Wenn ihr also noch eine ältere Auflage von Harry Potter und die Kammer des Schreckens habt, dann schreibt mir doch gerne mal, was bei euch im Buch so drin steht. Onkel Vernon steht nun im Türrahmen der geöffneten, offenen Tür und sieht Harry auf der Fensterbrettkommode. Wütend schnaubt er wie ein tobender Stier. Er stürzt sich auf Harry und hält ihn am Fußgelenk fest.
Auch in diesem Satz hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht, der mittlerweile aber ausgebessert wurde. Vernon hält Harry im englischen Original und in der ausgebesserten Version an einem Fußgelenk fest. In der deutschen Erstausgabe packt Vernon Harry an beiden Fußgelenken. Ist jetzt auch nicht sonderlich tragisch, wurde aber geupdatet.
Ron, Fred und George packen Harry an den Armen und ziehen ihn mit vereinter Kraft nach draußen.
Und irgendwie stelle ich mir das gerade so lustig vor, wie Harry da so an den Armen von seinen Freunden und an den Füßen, beziehungsweise an einem Fuß von Onkel Vernon gezogen wird.
Tauziehen mit Harry, das ist es. Vernon brüllt, Petunia, er flüchtet, er flüchtet. Und mit einem gewaltigen Ruck befreien die Weasleys ihn aus Vernons Griff und ziehen ihn ins Auto. Kaum als Harry die Autotür hinter sich zugeschlagen hat, ruft Ron, gib Gas, Fred. Und schon jagt der Wagen dem Mond entgegen. Harry kann es gar nicht glauben. Er ist frei. Glücklich kurbelt er die Fensterscheibe runter, die Nachtluft peitscht ihm durch die zerzausten Haare. Er blickt hinunter auf die schrumpfenden Dächer des Ligusterwegs. Die Dursleys stehen wie angewurzelt an Harrys Fenster und schauen hinaus. Und so richtig sassy brüllt Harry ihm zu,
bis nächsten Sommer!
Und das war das letzte Mal, dass wir die Dursleys in diesem Buch zu Gesicht bekommen.
Warte kurz, das müssen wir feiern, warte. Ja, diese Tröde für 3 Euro hat sich richtig gelohnt, ich sehe schon.
Ron und seine Geschwister brechen ein schallendes Gelächter aus und Harry lässt sich, über beide Ohren grinsend, auf der Rücksitzbank nieder.
Oh, Vorsicht, Harry, du hast dich aus Versehen auf das Gitter gesetzt. Ja, ja, J.K. Rowling, ich hab's immer noch nicht vergessen.
Ron sagt seinem besten Freund, er solle Hedwig rauslassen. Die Eule könne hinter ihnen herfliegen und so nach langer Zeit endlich mal wieder die Flügel ausspannen.
Und irgendwie finde ich das lustig. Stell dir mal vor, Harry befreit Hedwig und wirft sie so aus dem Fenster. So, hier Hedwig, flieg! Und weil Hedwig halt so einen Monat nicht geflogen ist, klatscht sie einfach nur so runter. Die weiß gar nicht mehr, wie das geht. Fällt einfach wie so ein Stein da runter.
Bitch. George reicht Ron die Haarnadel und einen Augenblick später saust Hedwig durch das Fenster nach draußen und schwebt wie ein Geist hinter ihnen her. Ron möchte nun wissen, was passiert ist und drängt seinen besten Freund ungeduldig dazu, ihm alles zu erzählen. Und Harry erklärt Ron, was diesen Sommer über passiert ist, angefangen von Dobbys Warnung bis hin zum Debakel mit dem Nachtisch. Als Harry zu Ende erzählt hat, tritt eine lange, bestürzte Stille ein. Diese wird schließlich von Fred unterbrochen, der sagt, ganz faule Geschichte. Sein Zwillingsbruder George stimmt ihm zu und ergänzt, ziemlich fies. Im englischen Original schreibt Rowling an dieser Stelle definitely dodgy, auf jeden Fall zwielichtig. George bohrt nach und erkundigt sich, ob der Hauself ihm nicht erzählt hat, wer hinter der ganzen Geschichte steckt. Harry entgegnet, dass er vermutet, dass der Elf das nicht konnte. Jedes Mal, wenn er sich beinahe verplappert hätte, hat Dobby seinen Kopf gegen die Wand geknallt. Fred und George schauen sich an. Harry sieht die Bewegung des Sich-Anschauens der Weaslinge und interpretiert das sofort als eine Geste. Er fragt, glaubt ihr, er hat mich angelogen? Fred erklärt, dass Hauselfen zwar ihre eigenen starken Zauberkräfte haben, diese jedoch normalerweise nicht ohne die Erlaubnis ihres Herrn einsetzen können. Vermutlich wurde Dobby geschickt, um Harry davon abzuhalten, nach Hogwarts zurückzukehren. Wahrscheinlich hat sich da jemand einen Scherz mit ihm erlaubt.
Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat?
Gleichzeitig rufen Harry und Ron, ja! Harry erklärt, dass es da Draco Malfoy gibt und dass er ihn hassen würde. Ungläubig wiederholt George, Draco Malfoy? Das ist doch nicht etwa der Sohn von Lucius Malfoy?
Harry entgegnet, dass er das wohl sein müsse, der Name Malfoy kommt ja nicht gerade häufig vor.
Frage, woher will Harry wissen, dass der Name Malfoy nicht besonders häufig vorkommt? Er war ein Jahr in Hogwarts, hat außer der Schule vielleicht noch die Winkelgasse gesehen, aber sonst nicht sonderlich viel von der magischen Welt mitbekommen. Also woher will er das bitte wissen?
Harry stellt George die Frage, warum er sich nach Dracos Vater erkundigt hat. Dieser erklärt ihm, dass er gehört hat, wie Arthur von ihm geredet hat. Er soll einst ein großer Anhänger von »Du weißt schon wem« gewesen sein.
Fred Weasley, der das fliegende Auto steuert, dreht sich zu Harry um und erklärt, dass Lucius Malfoy nach dem Verschwinden von »Du weißt schon wem« zurückkehrte und behauptete, er hätte all das gar nicht so gemeint.
Das Ganze sei ein Haufen Mist, denn Malfoy soll zum engsten Kreis von »Du weißt schon wem« gehört haben.
Harry ist gar nicht überrascht, das zu hören, denn solche Gerüchte über die Malfoy-Familie hat er schon des Öfteren mitbekommen. Im Vergleich zu Malfoy wirkt Dudley Dursley wie ein netter und nachdenklicher Junge. Und ihr wisst ja, ich sitze hier in meinem kleinen Zimmer am Schreibtisch und vergleiche beim Skriptschreiben die deutsche Übersetzung mit dem englischen Original. Und hier in diesem Absatz ist mir etwas aufgefallen. Im Englischen geht der Satz folgendermaßen. Draco Malfoy made Dudley Dursley look like a kind, thoughtful and sensitive boy. Auf Deutsch wurde das übersetzt mit: Im Vergleich zu Malfoy kam ihm Dudley Dursley wie ein netter und nachdenklicher Junge vor. Mal ganz abgesehen davon, dass J.K. Rowling im Englischen 3 Adjektive benutzt und im Deutschen nur 2 verwendet werden, warum ist im Englischen die Rede von Draco Malfoy und im Deutschen von Malfoy? Zumal ein Satz davor noch die Rede von der Familie Malfoy ist, daher wäre es allein vom subtextualen Kontext besser gewesen, man hätte hier den Vornamen mit aufgenommen. Warum wurde diese wirklich sinnlose Änderung gemacht? Ich meine, Übersetzungsfehler schön und gut, aber das hier ist ja jetzt kein Fehler, weil der Text so schwer zu übersetzen war. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich habe Respekt vor jedem Buchübersetzer. Und ich finde es gut, dass ein Buch nicht stupide Wort für Wort übersetzt wird. Aber man sollte doch zumindest nicht den Sinn eines Textes verfremden. Und keine Ahnung, warum sich Klaus Fritz ausgerechnet mit dem zweiten Band so schwer getan hat, aber ich werde wahrscheinlich sehr viele Podcast-Folgen brauchen, wenn jeder zweite Satz schlampig übersetzt wurde. Harry erklärt, dass er sich nicht sicher ist, ob die Malfoys überhaupt einen Hauselfen haben. Fred erwidert, wem immer der Elf auch gehört, es muss eine alte und sehr reiche Zaubererfamilie sein. George sagt, dass Mom auch gerne einen Hauselfen zum Bügeln hätte. Und so wie es übersetzt wurde, könnte man meinen, Molly Weasley würde gerne einen Hauselfen bügeln. Im englischen Original wird deutlich, dass Molly gerne einen Hauselfen hätte, der das Bügeln für sie erledigt. Ja, Deutsch ist schon echt eine schwere Sprache. George erklärt, dass sie keinen Hauselfen haben, dafür aber einen lumpigen alten Ghoul in der Dachkammer und Gnome überall im Garten. Auf diese magischen Kreaturen werden wir an anderer Stelle noch einmal zu sprechen kommen. George erklärt weiter, dass Hauselfen zu großen, alten Landsitzen gehören, sowie zu Schlössern und anderen Prachtbauten. In ihrem Haus wird er sicher keinem über den Weg laufen. Harry schweigt. Er muss daran denken, dass Draco Malfoy von allem fast immer nur das Beste hat. Demnach muss seine Familie sich in Zauberergold wälzen können. Er sieht Malfoy vor sich, der in einem großen, alten Landhaus umherstolziert. Harry kann sich auch sehr gut vorstellen, wie Draco den Familiendiener schickt, um ihn an der Rückkehr von Hogwarts abzuhalten. Er stellt sich die Frage, ob es vielleicht dumm von ihm gewesen war, Dobby ernst zu nehmen. Ron sagt, dass er froh ist, dass sie Harry da rausgeholt haben. Er hat sich Sorgen gemacht, als sein bester Freund nicht auf seine Briefe geantwortet hat. Zunächst ist er davon ausgegangen, es wäre Errols Schuld gewesen. Harry hat keinen Plan, wer das ist und fragt, wer ist Errol? Bitch, who? Ron erklärt, dass Errol ihre steinalte Eule ist. Es kann schon mal passieren, dass sie während des Fluges einen Herzanfall bekommt. Deshalb hat er auch versucht, sich Hermes auszuleihen. Und Harry ist wie so eine bitchy Eule und fragt, who? Wen? Fred erklärt, dass Hermes die Eule von Percy ist, die dieser bekommen hat, als er zum Vertrauensschüler ernannt wurde. Hier hat Klaus Fritz wieder mal einen Übersetzungsfehler gemacht, der mittlerweile aber wieder behoben wurde. Denn in den Erstausgaben ist Percys Eule ein Uhu. Wenn ihr mal wieder das Hörbuch von Rufus Beck hört, dann achtet an der Stelle mal drauf, dass hier statt Eule Uhu gesagt wird. Und das, obwohl Hermes eine Kreischeule ist, eine Eulenart, die ausschließlich in Amerika vorkommt und als eine kleine bis mittelgroße Eule beschrieben wird, wohingegen der Uhu die aktuell größte lebende Eulenart ist, der bevorzugt in reich strukturierten Landschaften jagt. Harrys Eule Hedwig, eine Schneeeule, die zählt zum Uhu. Hermes, eine Kreischeule, nicht. Da dachte sich Klaus Fritz, was das denn für eine Eule? Ach, drauf geschissen, hier, im Falle eines Falles, Uhu. Ron erzählt weiter, dass Percy Hermes aber nicht verleihen wollte, weil er ihn scheinbar selber brauchte. George sagt stirnrunzelnd, dass Percy sich den ganzen Sommer über schon so eigenartig aufgeführt hat. Hat haufenweise Briefe verschickt, sich oft in seinem Zimmer eingesperrt. So oft kann man eine Vertrauensschülermedaille ja gar nicht polieren. Er weist seinem Bruder Fred darauf hin, dass dieser zu weit nach Westen fliegt. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir das Ganze auf der Karte angeschaut. Kinder, holt die Hefte raus, heute lernen wir Geografie. Jetzt mal ernsthaft, wer braucht schon Unterricht, wenn er Fabis Podcast hat? Die Dursleys wohnen ja in der fiktiven Ortschaft Little Winging, in Kleingejammer, in der Grafschaft Surrey. Der Name Surrey stammt von dem sächsischen Wort Sutrige ab. So nannte man früher die südliche Region um London herum.
Kurzer Crashkurs in Geschichte, aber weil ich Geschichte immer langweilig fand, mache ich das heute mal in lustig.
Drehen wir den Zeitumkehrer mal ein paar hunderttausend Umdrehungen zurück und reisen ins 5. Jahrhundert.
Genau genommen müssten wir den Zeitumkehrer in etwa 14 Millionen Mal drehen.
Dafür bräuchten wir dann ca. 4000 Stunden, was umgerechnet ein bisschen mehr als 166 Tage sind. Zur damaligen Zeit leben in England die Kelten und die Römer. Die Römer sind das erste Mal unter der Führung von Caesar in England gelandet. Das war etwa 55 vor Christus, eine Zeit, in der man sich noch wunderte, wer dieser Christus überhaupt ist. Jedenfalls hatten die Römer lange Zeit ihre Truppen in England. Dann kam 450 Jahre später der römische Kaiser Honorius und meinte:
Ja, Leute, hört mal zu, wir müssen hier im Festland unser Gebiet verteidigen. Kommt mal bitte wieder alle her.
Also wurden die Legionen wieder abgezogen. Jetzt ist es aber so, dass die Römer circa 450 Jahre in England gelebt haben. Ja, die haben dort eine eigene Kultur aufgebaut, Städte gezeugt, Kinder gegründet. Und diese keltisch-römische Mischmaschkultur, die nannte man die Romanobriten. Das ist ein wichtiger Begriff. Bitte mit Textmarker in Ihren Notizen markieren. Nun fanden das aber natürlich nicht alle so geil, dass diese verschissenen Römer kamen und das Land erobert haben. Unter anderem diese Denkweise hatte ein Volk, das die Römer als die Pikten bezeichnen. Das Piktland ist das, was wir heute als Schottland kennen. Jedenfalls, nachdem die Römer abgezogen sind, dachten sich die Pikten:
Ey, wie geil, jetzt sind die Römer weg, jetzt erobern wir unser Land von diesem Mischmasch-Überbleibsel zurück.
Das wiederum fanden jetzt die Romanobriten nicht so geil und haben überlegt:
Shit, wir müssen uns jetzt gegen die Pikten wehren, aber fuck, die Römer sind ja abgezogen, was machen wir jetzt?
Und dann kam man auf die Idee, sich germanische Söldner zu holen, nämlich die Anglosachsen. Die Germanen, die kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Geschichte unserer Kultur hier. Deutschland, Germany, das Land der Germanen.
An dieser Stelle Grüße an die Podcast-Hörer, die nicht aus Deutschland sind. Da gibt's ja auch einige.
Naja, jedenfalls hat man sich dazu entschieden, verschiedene germanische Söldner anzuheuern. Die sollten dann gegen diese Pikten kämpfen. Die Söldner, die bestanden aus verschiedenen germanischen Stämmen. Die größten von ihnen waren die Sachsen, die im heutigen Niedersachsen gelebt haben, und die Angeln aus dem heutigen Schleswig-Holstein. Das ist so ein Bundesland, das ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm habe.
Who the fuck ist Schleswig-Holstein?
Ich kenne das nur aus dieser bescheuerten Casino-Werbung. Das Angebot gilt nur für Spieler mit Wohnort oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.
Jedenfalls wurden diese Söldner, bestehend aus den Angeln und aus den Sachsen, die Angelsachsen genannt. Dass dann auch Söldner aus anderen Stämmen dabei waren, wie die Friesen oder die Jüten, ist ja scheißegal.
Jedenfalls haben diese Angelsachsen gegen die Pikten gekämpft und gewonnen.
Jetzt waren aber die Angelsachsen so richtige Penner, denn nachdem die Kriege gewonnen waren, dachten sie sich: Och, weißt du, wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir doch gleich hier. Günther, holst du mal eben meine ganzen Sachen?
Sie haben die Romano-Briten verdrängt, einige von denen sind nach Schottland und Wales geflohen, andere sind geblieben und haben die Kultur der Angelsachsen angenommen. Das war dann der Beginn des Frühmittelalters. Es wurden zahlreiche angelsächsische Königreiche aufgebaut. 7 von ihnen waren die wichtigsten.
Ja, weil Harry Potter ist ja auch immer mit der Zahl 7. 7 wichtige Königreiche, da haben wir die Parallele.
Und vielleicht kennt ihr ja Game of Thrones und seid so wie ich ein riesiger Fan davon. Da gibt es ja die 7 Königreiche und die gab es in Großbritannien auch. Generell gibt es ja sehr viele Parallelen zwischen Game of Thrones und der Geschichte von England, zum Beispiel die Rosenkriege, aber das ist ein eigenes Kapitel für sich. Und vielleicht mache ich ja in 40 Jahren nach dem Harry Potter Bookcast einen Podcast über Game of Thrones, mal schauen.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt: Toll, Fabi, jetzt hast du mir irgendwas von angelnden Sachsen erzählt, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber was hat das jetzt mit dem Wohnort der Dursleys zu tun?
Das frage ich mich auch gerade. Jedenfalls Surrey hieß früher Sutrige und das war einfach nur der damalige Name für die südliche Region von Middlesex. Middlesex ist nicht der Name eines obszönen Pornos mit Menschen im mittleren Alter, sondern so hieß die Region um London herum und es bedeutet nichts anderes als Mittelsachsen. So hieß der Bereich sehr lange, bis zum Jahr 1965, da hat man sich dann entschlossen, die Grafschaft aufzulösen und den Großteil in Greater London umzubenennen.
Kleiner Funfact: Bis heute gibt es Briten, die immer noch Middlesex auf die Briefumschläge schreiben, weil sie mit der Umbenennung nicht einverstanden waren.
Tja, ob nun Mittelsachsen oder Groß-London, Surrey liegt nach wie vor im Süden von London. Der Fuchsbau, der Wohnort der Weasleys, liegt laut Angaben der Autorin in der Grafschaft Devon, eine Grafschaft im Südwesten von England. Wenn George nun zu Fred sagt, dass er zu weit nach Westen fliegt, dann steuert er gerade in Richtung Wales und nicht in Richtung Devon. Die Aussage von George macht also geografisch gesehen Sinn.
Ich wollte nur kurz nachschauen, ob das geografisch Sinn macht, was die Rowling da schreibt, und ich bin bei der Eroberung von England gelandet.
Ich bin mir ziemlich sicher, außer mir schafft das wirklich niemand. Und wenn wir schon mal bei Geschichte und Geografie sind, der Name Devon ist von Dumnoi abgeleitet. Das war ein keltisches Volk, das dort zur Zeit der Römer gelebt hat. Und als die Angelsachsen dann England erobert haben, haben sie sich vorerst nicht dahin gewagt. Der König von Wessex bzw. Westsachsen wollte das Gebiet dann aber 600 leck mich fett erobern und scheiterte. 100 Jahre später haben es die Sachsen dann aber geschafft und Devon eingenommen. Naja, zumindest kurz, denn die Könige von Dumnonia schafften es, sich wieder zu befreien.
Und das war sie auch schon, meine zeitlich gar nicht aufwendige Recherche über die Geschichte von England. Ich hoffe, ich werde in meinem Leben nie wieder einen wissenschaftlichen Aufsatz lesen müssen, der adverbiale Subordination in den Dialekten der englischen Sprache heißt.
Falls mir irgendwelche Historiker zuhören und sich jetzt denken, ach, der hat ja wieder Blödsinn erzählt, das stimmt ja gar nicht, fühlt euch frei, mich in den Kommentaren zu korrigieren. So, back to the story. George weist seinem Bruder darauf hin, dass er zu weit nach Westen fliegt, was faktisch eine logische Aussage ist. Und während er das sagt, deutet er auf einen Kompass am Armaturenbrett. Fred kurbelt das Steuer herum.
Kleine Bemerkung am Rande. Auf Englisch schreibt Rowling, dass Fred zu weit nach Westen fährt. Klaus Fritz hat auf Deutsch gesagt, dass er zu weit nach Westen fliegt. Ja, das sehe ich jetzt irgendwie nicht als Übersetzungsfehler. Ich wollte es trotzdem anmerken.
Harry stellt die Frage, ob ihr Vater denn wisse, dass sie den Wagen haben. Innerlich kennt er die Antwort schon. Ron erklärt drucksend, nicht direkt, er musste zur Arbeit. Er hofft, dass sie es schaffen, den Wagen zurück in die Garage zu stellen, ohne dass ihre Mom etwas davon bemerkt. Harry fragt, was ihr Vater überhaupt im Ministerium macht. Ron erklärt, dass er in der langweiligsten Abteilung des Zaubereiministeriums arbeitet, im Büro für den Missbrauch von Muggelartefakten.
Ja, go! Ich bin für den Missbrauch von Muggelartefakten! Natürlich heißt diese Abteilung Büro gegen den Missbrauch von Muggelartefakten. Keine Ahnung, warum Klaus Fritz das hier so übersetzt hat.
Im Englischen sagt Ron, sein Vater arbeite in der langweiligsten Abteilung des Ministeriums, dem Missbrauch von Muggelartefakten. Harry ist auch erstmal schockiert, dass Rons Vater sich aktiv für das Missbrauchen von Muggelgegenständen einsetzt. Er fragt, wo bitte arbeitet er? Ron erklärt nun, dass sich sein Vater mit dem Verhexen von Muggelartefakten beschäftigt. Magisch verhexte Muggelgegenstände dürfen nämlich auf keinen Fall in einem Muggelladen oder noch schlimmer bei Muggeln zu Hause landen. Vergangenes Jahr zum Beispiel wurde das Teeservice einer verstorbenen Hexe an ein Antiquitätengeschäft übergeben. Eine Muggelfrau hat es gekauft, mit nach Hause genommen und wollte ihren Freunden darin Tee servieren. Für seinen Vater war es ein Albtraum. Er musste wochenlang Überstunden machen. Und wenn man diese Schilderungen so hört, dann würde man, zumindest ich, nicht auf den Gedanken kommen, dass die Abteilung von Arthur Weasley irgendwie langweilig ist. Im Gegenteil, die Zauberwelt lebt bedacht versteckt und muss ständig aufpassen, dass die Muggel nichts mitbekommen. Wenn ein Muggel Zauberei sieht, dann muss dieser dann obliviiert werden. Ne, außer du heißt Harry fucking Potter und lässt dem Zoo eine verschissene Fensterscheibe vor den Augen von Muggeln verschwinden, dann ist das okay und niemand kümmert sich darum. Also könnte man ja meinen, für eine Gesellschaft, die so erpicht darauf ist, im Verborgenen zu bleiben, spielt die Aufsicht über verhexte Gegenstände, die nur allzu leicht von Muggeln verwendet werden könnte, eine wichtige Rolle. Aber nein, scheinbar ja nicht, ist ja eine ultralangweilige Schnarchabteilung mit insgesamt 2 Mitarbeitern. Außerdem, was zählt überhaupt als Muggelartefakt? Wir wissen ja, dass fliegende Besen nicht als Artefakt zählen, obwohl Muggel ja auch Besen haben. Aber hat Voldemort sich dann nicht strafbar gemacht, weil er seine Horcruxe in Muggeldinge wie ein Buch oder einen Kelch gesteckt hat? Gut, ich bin mir sicher, Voldemort hat sich auch noch wegen ganz anderer Dinge strafbar gemacht, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Warum ist es legal, einen Hut zu verzaubern, der sprechen kann und Schüler in ihre Hogwartshäuser einsortiert? Der fahrende Ritter ist ein verzauberter Bus, der durch die Muggelwelt gurkt. Apropos Transportmittel, ist das nicht total ironisch, dass Arthur Weasley den Missbrauch von Muggelartefakten bekämpft, aber ein fucking fliegendes Auto hat? Ah, nee, er ist ja für den Missbrauch von Muggelartefakten, mein Fehler. Auf die Frage, warum Arthur Weasley ein fliegendes Auto hat, werden wir im Laufe des Kapitels nochmal zurückkommen. Was ich jetzt aber damit sagen will, ist, die Abteilung von Arthur Weasley ist alles, aber nicht langweilig. Auch Harry findet die Erzählung von Ron spannend, zumindest lässt sich das erschließen, denn er fragt seinen besten Freund, was denn mit der Frau passiert ist. Ron erklärt, dass die Teekanne, die die Muggelfrau gekauft hat, ausgerastet ist und überall heißen Tee verspritzt hat. Ein Mann musste mit Zuckerzangen auf der Nase ins Krankenhaus gebracht werden. Keine Ahnung, wie man Zuckerzangen auf der Nase haben kann. Es ist jedenfalls kein Übersetzungsfehler vom lieben Klausi. Im Englischen steht das nämlich auch so drin. Was hat sich die Rowling dabei gedacht? Eine Zuckerzange an der Nase kann ich mir ja noch vorstellen, aber mehrere? Und was hat das mit einer Teekanne zu tun? Jedenfalls war Rons Vater bei diesem Fall sehr aus dem Häuschen, denn für diese Angelegenheit waren nur er und ein alter Hexenmeister namens Perkins zuständig. Sie mussten Vergessenszauber und solche Dinge anwenden, um die Sache zu vertuschen.
Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich stelle mir das auf jeden Fall kacke langweilig vor. Das ist eine Abteilung, die definitiv nur 2 Mitarbeiter braucht und die sollte man noch absolut beschissen bezahlen. Props ans Ministerium. Daumen hoch, super Sache.
Harry findet es auch fragwürdig, dass Rons Vater in der Abteilung arbeitet, selbst aber ein fliegendes Auto besitzt. Fred lacht und erklärt, dass ihr Vater nach allem verrückt ist, was mit Muggeln zu tun hat. Ihr Schuppen ist vollgestopft mit Muggelkram. Er baut das ganze Zeug auseinander, verzaubert es und baut es wieder zusammen. Würde ihr Vater sein eigenes Haus durchsuchen, müsste er sich auf der Stelle selbst verhaften.
Na, das ist natürlich eine super Voraussetzung, um in der Abteilung zu arbeiten. Klar, Todesser wären ja auch die besten Auroren. Oh, noch besser, wir machen in Hogwarts jemanden zum Lehrer, der in der 3. Klasse rausgeflogen ist. Was, das gibt's? Oh, stimmt, Hagrid wird ja im 3. Buch Lehrer. My bad.
Fred erklärt weiter, dass die Angewohnheiten von Arthur Mom in den Wahnsinn treiben. George blickt durch die Windschutzscheibe und sagt, dass da unten die Hauptstraße ist. In 10 Minuten etwa kommen sie an, was auch gut ist, denn so langsam wird es hell. Im Osten beginnt der Horizont blassrosa zu schimmern. Ganz nach dem Spruch, im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Ich stelle mir jetzt eher die Frage, wie lange sie gebraucht haben, um von Surrey nach Devon zu fliegen. Da liegen schon ein paar Kilometer dazwischen, aber ich meine, sie haben ja ein fliegendes Auto.
Tja, das ist ja schade. Das werden wir leider nie herausfinden, weil niemand ist so dumm und setzt sich hin und rechnet das aus. So viel Mühe macht sich doch keiner.
Als Anhaltspunkt habe ich jetzt einfach mal die Mitte von Devon genommen, weil wir ja nicht genau wissen, wo sich der Fuchsbau befindet. Berechnet man jetzt Längen und Breitengrade, erhält man eine Luftlinie von 281,89 Kilometer. Da sie hier fliegen und nicht fahren, muss ich nicht die Fahrzeit, sondern die Flugzeit berechnen. Aber keine Sorge, wir werden die Fahrzeit in einem anderen Kapitel nachholen. 281,89 Kilometer, runden wir das Ganze auf 282 Kilometer. Dann habe ich mal geschaut. Das Auto der Weasleys ist vom Modell her ein Ford Anglia. Trivialfakten und ähnliches zum Auto werde ich erst in Folge 5 einstreuen. Da nehmen wir den Wagen wortwörtlich auseinander. Laut verschiedenen Autoforen und Wikipedia erreicht der Ford Anglia eine Höchstgeschwindigkeit von 70,2 Miles per Hour. Das sind umgerechnet etwa 113 Stundenkilometer. Die kann man ja in einem fliegenden Auto konstant halten. Das heißt, man braucht etwa 2,5 Stunden, um von A nach B zu kommen. Am Anfang der Folge haben wir ja festgestellt, dass die Ereignisse in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfinden. Das heißt vom 3. auf den 4. August 1992. Also habe ich mal geschaut, wann denn am 4. August 1992 in Devon die Sonne aufgegangen ist. Und siehe da, es war 5:45. Das heißt, wenn sie 2,5 Stunden gebraucht haben, dann waren sie so gegen 3 Uhr nachts bei Harry, was wiederum bedeutet, Ron und die Weaslinge sind um circa 12:30 losgeflogen, mit ein bisschen Puffer. Ja, das kommt hin, wahrscheinlich wollten sie sicher gehen, dass Molly schon schläft. Und was lernen wir daraus? Absolut nichts. Aber mein Hirn kann endlich wieder ruhig schlafen. Fred steuert den Wagen nach unten und Harry erkennt einen Flickenteppich aus Feldern und Baumgruppen. George erklärt, dass sie sich unweit von einem Dorf befinden. Ein Dorf mit dem Namen Ottery St. Catchpole. Diesen Ort gibt es nicht wirklich, den hat Rowling sich ausgedacht. However, im Harry Potter Wiki steht drin, diese Ortschaft würde sich etwa 300 Kilometer westlich von London befinden.
Westlich kann schon mal nicht stimmen, wenn dann südwestlich, aber verzeihen wir mal diesen kleinen Fehler. Egal, 300 Kilometer, das kommt ungefähr hin mit meiner Rechnung.
Die Wiki-Autoren gehen davon aus, dass Ottery St. Catchpole in der Nähe der real existierenden Stadt Ottery St. Mary liegt. Dort befindet sich auch der Fluss Otter, nach dem die Stadt benannt wurde. Und ich muss sagen, allein vom Namen her halte ich das für sehr plausibel. Der fliegende Wagen sinkt immer tiefer. Die ersten roten Sonnenstrahlen dringen durch die Bäume. Mit einem leichten Rumpeln kommt der Wagen auf dem Boden auf. Fred ruft: "Geschafft!" Sie kommen neben einer baufälligen Garage in einem kleinen Hof zum Stehen. Nun sieht Harry zum ersten Mal das Haus von Ron. Es sieht aus, als wäre es früher einmal ein großer Schweinestall gewesen und man hätte an allen Ecken und Enden weitere Räume angebracht, bis das Haus mehrere Stockwerke hoch war und so schief stand, dass man meinen könnte, es würde nur durch Zauberkraft zusammengehalten. Harry vermutet, dass dies auch der Fall ist. Auf dem Dach stehen 4 oder 5 Kamine.
Ja, 4 oder 5, watten du. Zählen ist so eine Sache, da tue ich mir auch immer schwer.
Neben der Eingangstür steckt ein Schild im Boden, auf dem verkehrt herum steht Der Fuchsbau. Und hier hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht, der bis heute irgendwie keinem aufgefallen ist. Denn warum sollte man ein Schild verkehrt herum anbringen? Auf Englisch schreibt Rowling: A lopsided sign stuck in the ground near the entrance read The Burrow. Das Schild ist also nicht verkehrt herum angebracht, es ist schief. Richtig müsste der Satz wie folgt lauten: Neben dem Eingang steckte ein schiefes Schild im Boden, auf dem stand Der Fuchsbau. Der Name Fuchsbau ist ebenfalls falsch übersetzt, denn das Wort Burrow heißt auf Deutsch nur der Bau, die Höhle. Einen Fuchsbau würde man auf Englisch auch nicht Foxborough nennen, sondern eher Foxhole, Foxden oder Foxkennel. Da sich aber der Bau bescheuert anhört, hat Klaus Fritz The Burrow mit Fuchsbau übersetzt. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Sonst hätten wir vermutlich Sätze bekommen wie: Komm Harry, wir befreien dich aus deinem Gefängnis und bringen dich in den Bau. Klingt scheiße. Um den Eingang herum liegen haufenweise Gummistiefel und ein alter, sehr rostiger Kessel. Im Hof picken etliche fette braune Hühner.
Das ist nicht von mir, das steht so im Buch, wollte ich nur nochmal sagen.
Ich finde den Satz auch falsch. Ron erklärt, dass es nichts Besonderes ist. Harry sagt glücklich, dass er es toll findet und er denkt dabei an den Ligusterweg. Und wieder macht Harry das, was ich im ersten Teil schon angeprangert habe, als er 5 Minuten in Hogwarts war. Er vergleicht es mit dem Ligusterweg. Ey, du bist ein paar Stunden in Freiheit, bist mit Freunden in einem fliegenden Auto geflogen, siehst ein riesiges, unförmiges Haus und das Erste, das du machst, ist es mit dem Ligusterweg zu vergleichen. Die 4 Jungs steigen nun aus dem Auto aus und schmieden einen Plan, wie sie ihrer Mom erklären, dass Harry jetzt da ist, ohne ihr die Wahrheit sagen zu müssen. Fred erklärt, dass sie jetzt alle ganz leise nach oben gehen und warten, bis Molly sie zum Frühstück ruft. Dann soll Ron die Treppe runterrennen und rufen: Schau mal, Mom, wer heute Nacht aufgetaucht ist. Molly wird sich freuen, Harry zu sehen, und niemand muss je erfahren, dass sie mit dem Auto geflogen sind.
Dass dieser Plan ja schon dann nicht aufgeht, wenn Molly fragt, wie Harry denn hierher gekommen ist, muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Dennoch willigt Ron ein und will gerade sagen: Los, komm Harry, ich schlafe. Da hält er plötzlich inne.
Sein Gesicht wird hässlich grün, panisch starrt er auf das Haus. Die anderen 3 wirbeln herum.
Oh, jetzt wird's spannend. Was hat Ron gesehen? Ist es ein Drache, der da gerade plötzlich über dem Fuchsbau aufgetaucht ist? Oder noch schlimmer, sind es die Dursleys, die Harry jetzt zurückbringen?
Imagine Harry wacht jetzt in seinem Bett auf und hat alles nur geträumt. Und außerdem, was ist jetzt mit diesem beschissenen Gitter passiert, das die Jungs auf den Rücksitz gepackt haben? Bleibt das jetzt für immer da drin?
Das und noch vieles mehr sind Fragen, die wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge klären. Wir sind erst bei der Hälfte des Kapitels. Ich muss die Folgen wieder aufteilen, weil ich so viel Zeit damit verschwende, über die Geschichte von England zu reden. Ja, ja, passt nur auf. Wenn ich je mit diesem Podcast fertig bin, dann gelte ich als studierter Historiker. Ne? Und ihr dann auch.
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon.
Outtakes.
Der Harry Potter Bookcast. Mein Name...
Voice Crack, aber hallo.
In der letzten Folge...
Und genau an dieser Stelle steigen wir ein in Kapitel 3 von Buch 2. Oh, jetzt habe ich Spotify geöffnet. Auf der Startseite wird einfach der Harry Potter Bookcast angezeigt. Ah, schön.
Wenn wir uns daran erinnern, dass sich Harrys Zimmer im ersten Stock befindet.
Ich merke gerade, ich habe meine Outtakes-Datei aufgenommen. Kann gleich drin bleiben.
Da bleiben mir doch glatt die Worte im Hals stecken.
Jetzt habe ich gegen mein Glas gehauen.
So sehr bleiben mir die Worte im Hals stecken, aber hallo. Rennt zum Fenster und sieht, dass das Gitter etwa einen Motor,
einen Meter.
Sein Zwillingsbruder George stimmt ihm zu und er danzt.
Was?
Er fragt, glaubt ihr, er hat mich... Nee, das ist die Stimme von Ron. Es kann schon mal passieren, dass sie während des Fluges. Nach der Präposition wird das Nomen fast immer im Genitiv geschrieben.
Grammatik lernen mit Fabi. Matthew.
Es kann schon mal passieren, dass sie während des Fluges eines
Scheiße, jetzt war ich zu sehr im Genitiv.
Es kann schon mal passieren, dass sie während des Fluges einen Herzinfall bekommt.
Infall? Nein, Anfall. Scheiße, Mann, dieser Drecksatz. Ich hasse dieses.
Es kann schon mal passieren, dass sie während des Fluges einen Herzanfall bekommt.
Halleluja, ich hab diesen Drecksatz endlich geschafft, Alter.
Fred erklärt, dass sie jetzt alle ganz leise nach oben gehen und warten, bis Molly sie zum Frühstück
ruft.